Also zu dieser Predigt ist es gekommen, weil ich angefragt worden bin, könntest du nicht Fortsetzung halten? Und dann dachte ich mir, ja, das sind so spannende Themen und ich denke, gläubige Menschen sollten wirklich wissen, was auf sie zukommt. Und erstens mal, dass wir keine Angst haben vor dem Tod und ja, noch viel mehr, dass wir Freude darauf haben, was kommt danach. Und als Main den einleitenden Text gelesen hat, die Hinführung, habe ich mir auch gedacht, genau das ist es. Da brauchen wir keine Prophetie mehr in der Ewigkeit. Wir brauchen in dem auch keine Erkenntnis mehr, weil wir es real erleben. Wir sind ja dann mittendrin. Da muss ja dann nicht mal eine Prophetie kommen, sondern wir erleben die Erfüllung der Prophetie. Danke vielmals, dass du das gelesen hast. Ja, und wunderbar. Ich habe euch noch ein kleines Handout mitgebracht, wo ihr die wichtigsten Folien drauf habt. Ich lege das dann zum Schluss hinten auf, könnt ihr das gerne mitnehmen. Dann habt ihr so die wichtigsten Punkte und auch die Bibelstellen dazu. Und in diesem Sinne, lasst uns jetzt starten, hier mit diesem ersten wichtigen Punkt. Da das letzte Mal ja schon ein Weilchen her ist, habe ich mir gedacht, wir nehmen als Einstieg einen Punkt vom letzten Mal und dann gehen wir weiter in die nächste Runde. Was erwartet uns? Und im ersten Punkt, da haben wir festgestellt, dass im Alten Testament das Sterben als etwas nicht Schönes beschrieben worden ist. Wir haben dort auch gesehen, wie David mit Gott gerungen hat, Herr, lass mich nicht sterben, denn dann kann ich dir keinen Psalm mehr dichten. Mir kommt es so vor, wie wenn er mit Gott fast verhandelt hätte. Könntest du mir nicht noch ein paar Jährchen schenken, dann könnte ich dir noch ein paar Psalmen dichten. Ich mache das auch. Ich hatte in letzter Zeit viele Vorlesungen und dann sage ich so meinen Studenten, ich bin ja schon im gewissen Alter, wo man keine Vorlesung mehr halten müsste, ich mache das aus Freude. Und dann sage ich ihnen, wisst ihr, ich verhandle mit dem lieben Gott, wobei ich setze das immer in Anführungszeichen, sage ich dazu, könntest du mir nicht einmal 5 Jahre dazu schenken? Weißt du, noch so 5 Jährchen in Kraft und in der Freude und da mache ich 5 Jahrespläne. Natürlich immer so Gott will und wir leben. Das ist ganz klar. Also ich sage jetzt mal auch so für uns, wenn man schon etwas älter ist, man darf ja darum bitten, Herr, schenk mir noch gnadenvollen Jahre. Und so ähnlich auch hier, er sagt hier der Psalmdichter, Psalm 115, die Toten werden dich ja nicht loben, noch diejenigen, die hinunterfahren in die Stille, also der Gedanke ist dahinter, lass mich bitte noch ein bisschen leben. Und im David sagt im Psalm 6, Vers 6, er rettet meine Seele, denn im Tod gedenkt man deiner nicht. Wer will dir bei den Toten danken? Im Scheol, im Totenreich, wer will dich preisen? Also als Lobpreisband könnte er sagen, lieber Gott, schenk mir noch ein paar Jahre, sonst kann ich dir keinen Lobpreis mehr bringen. Versteht ihr? Also darf man den Herrn doch auch mal bitten, gib mir noch eine Zugabe. In aller Liebe und Freundlichkeit und euch immer im Bewusstsein ist ein Gnadengeschenk nicht machbar. Und wenn man weiß, dass im Alten Testament nicht steht Hölle, dann wir kommen nicht in die Hölle, wir kommen ins Totenreich, alle Menschen. Und ich sage dann nachher noch was dazu. Und Sheol ist so der Fachbegriff dafür, Totenreich, das kommt von Scha'a, öde liegen, wüst da liegen. Also es war kein Ort, wo sich die Menschen nachgesehnt haben, Herr, nimm mich heim, lass mich sterben. Diese Hoffnung gab es im Alten Bund schlichtwegs nicht. Gehen wir eine Runde weiter und schauen wir uns ein Beispiel von den vielen Beispielen, die ich das letzte Mal gebracht habe, noch eines an. Und zwar Dwight L. Moody, dieser bekannte Evangelist in den USA, der ist relativ früh verstorben, mit 62 Jahren, war völlig unerwartet. Niemand hat das erwartet. Und an einem kurzen, anscheinend gesunden Schlaf erwachend, sagt er plötzlich in langsamen, gemessenem Ton, Die Erde tritt zurück, der Himmel tut sich mir nun auf. Und der Sohn, der bei ihm dann am Bett sitzt, der denkt, der Vater träumt und will ihn wecken. Aber Mutti erwiderte, nein, das ist kein Traum. Oh, wie herrlich ist es, ist wie eine Entzückung. Wenn dies der Tod ist, dann ist er lieblich. Hier ist kein finsteres Tal. Gott ruft mich und ich muss gehen. Da lag er einige Zeit still. Plötzlich schien es, als ob er durch den Vorhang in die Ewigkeit hineinschauen würde. Heute ist mein Krönungstag. Jetzt geht's zum Triumphieren. Nach diesem Tag habe ich seit Jahren ausgeschaut. Nun ist das Sterben eines Gläubigen nicht vorhersehbar. Es gibt auch andere Momente bei Gläubigen, die Anfechtungen haben. Wir wollen das ganz klar sagen. Nicht, dass jemand denkt, jetzt muss ich das auch so erleben. Das haben wir nicht in der Hand. Das weiß kein Mensch. Was wir tun können, und das mache ich auch schon, Herr, schenk mir eine gnädige Stunde des Übergangs von dieser Welt in deine Welt. Das darf ich bitten. Herr, sei mir nahe. Und in diesem Sinne soll das ein mutmachendes Zeugnis sein. Ich habe das aus diesem Buch von Fritz Rienecker, Das Schönste kommt noch. Ihr kriegt das nur noch antiquarisch, könnt das teilweise also noch kaufen. Wer es noch nicht hat, bitte ausleihen oder selber kaufen. Es sind ganz viele Zeugnisse drin. Also das macht richtig Mut, die zu lesen. Spannender als jeder Krimi, das kann ich euch sagen. Das ist wirklich, das ist Botschaft. Das sind Erlebnisse von glaubensvollen Menschen, Männer und Frauen. Beides wird berichtet, wie sie diesen Übergang, nenne ich das mal, erlebt haben. Und mit Recht dieser Titel, Das Schönste kommt noch. Und das soll auch für heute das Thema sein, Das Schönste kommt noch. Sonst hätten wir ja keine Hoffnung für das, was uns erwartet. Und dann gibt es noch eine Geschichte im Neuen Testament. Da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ihr kennt sie. Das ist Lukas 16. Da ist dieser reiche Mann und der arme Lazarus. Und diese Geschichte ist sehr bekannt. Und da nur drei Punkte daraus. In dieser Geschichte berichtet der Jesus, dass es im Totenreich mindestens zwei verschiedene Abteilungen gibt. Es gibt die eine Abteilung im Schoße Abrahams, nennt er das. Das ist in der Sprache des Alten Bundes, des Alten Testamentes. Das verstanden die Juden. Das muss ein wunderschöner Ort sein, denn Abraham ist unser Glaubensvater. Und das andere sagt, ja, das war mehr ein Ort der Qual. Man hat dann die Hölle draus gemacht. Ist noch nicht die Hölle, ist das Totenreich. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Die Zeitgenossen von damals, die haben diese Geschichte fast nicht glauben können, weil diese Geschichte war so im Alten Bund nicht möglich. Und meine Arbeitshypothese ist, dass Jesus hier etwas vorweggenommen hat, was erst mit seiner Auferstehung passiert ist. Er hat ihnen quasi prophetisch gesagt, hört zu, nach meinem Tod und meiner Auferstehung wird sich das Totenreich in mindestens zwei Teile teilen. Beim Alten Testament nicht so. Und Kraft seiner Auferstehung konnte er quasi das Totenreich aufmachen. Wird auch berichtet, dass er dorthin durchging. Das heißt nicht, dass sich die Leute bekehrt haben, aber dass er alle Orte im Totenreich besucht hat und sich gezeigt hat als der wahre König. Und so kann man sagen, das Totenreich wird aufgespalten. Der reiche Mann kommt an einen weniger schönen Ort, um es mal diplomatisch zu formulieren. Und der arme Lazarus, der ist in Abrahams Schoß. Und dieser Abrahams Schoß, der ist gleichzusetzen mit dem Wort Jesu an dem beim Schächer am Kreuz. Da sagt er ja, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dieses Paradies und Abrahams Schoß ist genau das Gleiche. Das sind nur verschiedene Begrifflichkeiten Abrahams Schoß, damit seine Zeitgenossen das verstehen. Beim Schächer am Kreuz konnte er sagen, ins Paradies, denn da musste er keine theologische Vorlesung halten. Da musste ihm nur sagen, nach dem Tod werden wir im Paradies sein. Und da hat er das begriffen. Also, drei Teile sind wichtig. Der Lazarus, der wird durch Engel abgeholt. Und dafür haben wir Beispiele in diesem Buch, das Schönste kommt noch. Das heißt, dass Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, erleben einen Blick in die Ewigkeit. Meine Mutter, ich habe das nicht aufgeschrieben, aber ich darf das, glaube ich, einflechten, in diesem April heimgegangen in die Ewigkeit. Es waren schwierige Umstände, sie zu besuchen, Deutschland draußen, möchte ich jetzt alles gar nicht schildern. Aber ein Punkt ist mir ganz groß geworden. Als ich sie dann besucht habe, und es ging dann gerade darum, palliativ und so, Fachleute wissen, was das heißt, komme ich rein ins Zimmer und sie wusste von dem nichts mit palliativ und so weiter. Und dann begrüßt sie mich und sagt, Manfred, das war ihr erster Satz, heute Nacht war ich im Paradies. Und es war für mich der größte Trost. Ich habe sie dann später nochmal besucht, da konnte sie nicht mehr reden. Ich habe dann natürlich Psalmworte vorgelesen und dann hat der Herr das gelenkt, das nur als Tipp, wenn er mal in ähnliche Situationen kommt. Sie hatte verschiedene Andachtsbücher. Und dann habe ich diese Andachtsbücher aufgeschlagen und ihr alles vorgelesen, was sie angestrichen hat. Weil ich dachte mir, das ist eine Möglichkeit, dass ihr das dann wieder in Erinnerung kommt. Sie konnte ja nicht mehr reden. Sie wollte noch, aber ja, muss jetzt das nicht weiter ausführen. Nur, dass ihr wisst, wäre eine Chance, wenn jemand auf dem Weg des Glaubens ist, dann schau doch mal nach, was hat dieser Mensch als wichtig für sich erkannt? Welches Bibelwort war ihm eine Stärkung, war dieser Person eine Stärkung? Und lest das vor, dass es wieder wie in Erinnerung kommt. Also etwas Wunderbares. Und so denke ich auch, hier Lazarus wird durch Engel abgeholt, ist im Paradies, in Abrahams Schoß, getröstet. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Wenn Menschen abtreten von dieser Welt, dann wissen sie, wo sie hinkommen. Es begegnet mir immer wieder, dass Menschen sagen, ja, mit dem Tod ist alles aus. Und dann gibt es noch so ein bisschen die von der harten Sorte, das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt, wo Menschen gesagt haben, ja, ich gehe lieber in die Hölle, da ist es spannender. Da habe ich nur gedacht, du liebe Zeit, du nimmst den Mund aber ganz schön voll. Wenn man den Himmel nicht kennt, dann macht man solche Dinge, versteht ihr? Und das ist dann ganz schwierig. Also solche Leute haben sich im Grunde genommen schon entschieden. Da kannst du kaum noch was sagen. Klar, du bemühst dich, aber du spürst, das kommt nicht mehr an. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen, wenn sie jung sind, den Weg mit dem Herrn gehen. Also das, was ihr heute macht mit euren King's Kids, mit euren Königskindern, sage ich jetzt, das ist so wertvoll, dass sie sehr früh die Liebe zu Jesus Christus ins Herz bekommen. Auf vielfältige Art und Weise, mit Spielen, mit biblischen Geschichten, mit Liedern und so weiter. Damit sie rechtzeitig einspuren. Man weiß aus der Seelsorge, dass Menschen über 70 fast keine Veränderung mehr erleben. Da ist das Leben eingespurt. Und der Mensch läuft auf dieser Schiene, wo er 70 Jahre gespurt ist. Klar, es gibt immer noch Wunder, versteht mich recht. Aber es wird schwieriger. Und wenn dann Leute solche Sätze sagen, wie ich euch jetzt gerade eben gesagt habe, das ist dann hart. Klar, man kann dann schon ein warnendes Wort sagen, aber es kommt meistens nicht mehr an. Ja, leider. Jesus bringt dieses auf den Punkt, Schächer am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist ein wunderbarer Aufenthaltsort, da freuen wir uns alle darauf. Und der logische Schluss ist, wenn schon der Schächer am Kreuz, so nennt man den, also der Verbrecher, der so im letzten Moment sich noch im Tod für Jesus entschieden hat. Und Jesus sagt zu ihm, und heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, dann wird doch Jesus alle anderen, die ihn kennen und sich für ihn entschieden haben, nachher auch mit ins Paradies nehmen. Jesus will ja nicht allein die Ewigkeit verbringen, sondern hat uns erlöst, damit er mit uns die Ewigkeit verbringt. Also werden wir mindestens ins Paradies kommen. Das ist das Minimum, was wir erleben werden. Wir werden aber noch mehr erleben. Darauf werden wir heute noch zu sprechen kommen. Also die Frage ist, wo denkst du, wo ein gläubiger Mensch hinkommt? Hast du da mal Gedanken darüber gemacht? Ist das überhaupt ein Thema für dich? Wir wissen ja nie, wann der Herr uns abberuft. Jedes Jahr ist ein Gnadengeschenk, kann man sagen. Es gibt auch Menschen, die werden früh abberufen und wir wissen nicht, warum. Da habe ich schon schwierige Situationen erlebt, auch bei Gläubigen. Also, deshalb, wir sollten uns in jeder Lebensphase Gedanken darüber machen, wo komme ich hin? Was erwartet mich eigentlich? Denn wir reden von der Ewigkeit, bei Jesus sein, wir singen es immer wieder in den Liedern vor dem Thron des Herrn. Ja, und wo kommen wir dann hin? Sollen wir wissen. Gut, Ausblick. Tja, wie geht der Weg in den Thronsaal Gottes? Da wollen wir ja hin. Diesen Thronsaal ist jetzt nur eine schwache Darstellung. Ich bin auch froh, dass der Zeichner das ein bisschen verschwommen gezeichnet hat, weil so ganz deutlich können wir das ja von unserer Seite aus nicht sagen, wie es ist, weil noch niemand dort war. Wir können das uns nur so bildhaft vorstellen. Der Thronsaal Gottes, mächtig, groß. Und dort werden wir mit allen Gläubigen dann ihn loben, ihm danken. Es wird wunderbar sein. Und jetzt blenden wir uns ein in diese Geschichte, in der Apostelgeschichte 7. Dort diese, ja, der erste Märtyrer, Stephanus. Und er erlebt da ganz eigenartige Dinge. Und ich denke, das ist mit Recht auch bei uns so, für uns überliefert worden. Dort heißt es im Vers 54, als die Umstehenden das hörten, waren sie aufs Äußerste über Stephanus empört, knirschten mit den Zähnen und um Stephanus herum tobt die größte Rebellion. Sie wollen ihn ersteinigen, er weiß, er wird gesteinigt und das ist nicht gerade eine schöne Todesart. Da muss man auch dazu sagen, also wollen wir nicht erleben. Aber das war damals so üblich und innerlich hat er einen unglaublichen Frieden. Also das kann es ja auch geben, dass man vielleicht äußerlich Schmerzen hat. Und es geht einem Elend, wenn man an den Toren der Ewigkeit steht. Aber der innere Friede ist was ganz anderes. Innen drin ist Ruhe und das ist wunderbar. Auch wenn der äußere Mensch dann zerfällt, aber innerlich im Geist bin ich dann beim Herrn. Stephanus, aber erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus Christus zur Rechten Gottes stehend. Es wird ja manchmal gesagt, von der Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, steht ja nichts in der Bibel drin. Stimmt nicht ganz. Hier, Stephanus, erlebt in einem Vers die Trinität, die Dreieinigkeit. Es werden alle drei göttlichen Personen in einem Satz gesagt vom Stephanus. Im Geist erlebt er das. Er sieht den Vater und er sieht noch davon, rechts davon stehen den Sohn Gottes. Das heißt, dass der Sohn Gottes und der Vater auf der gleichen Stufe sind. Dass sie beide göttlich sind. Gibt es teilweise Streit darüber, Abstufen und so weiter. Hat man jahrhundertelang unter Theologen gestritten, aber dieser Vers ist im Grunde genommen so eindeutig, der Stephanus sieht die gesamte Fülle der Gottheit, ein Teil in ihm, den Heiligen Geist, sonst könnte er es nicht erkennen. Er braucht das Organ, das Erkenntnisorgan, Heiliger Geist. Und dann sieht er ganz tief in die göttliche Welt hinein. Eine Offenbarung der tiefsten Geheimnisse. Und man kann sagen, wie wunderbar, dass das Stephanus jetzt in diesem Moment erleben darf. Und wir haben überlegt, wann könnte das gewesen sein? Ich nehme an, das war vielleicht eine Stunde vor seinem Tod. Die führen ihn da raus an einen bestimmten Steinigungsplatz. Und er sieht, der Tod kommt, unweigerlich. Er sieht den Saulus als großen Verfolger. Später Paulus ist dann auch auf der völlig anderen Seite. Sie legen die Kleider nieder, das ist ein feierlicher Akt gewesen. Es ging da ganz formal zu. Und ich stelle mir so vor, eine Stunde vorher, da öffnet sich für ihn der Himmel. Man weiß auch ähnliche Berichte von Menschen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind, dass sie plötzlich nicht mehr die Flammen so gespürt haben, sondern einen Ausruf getan haben, dass sie den Herrn sehen. Das sind dann die Gnadengeschenke, damit dir der Übergang leichter fällt, dass du keine Angst haben musst, sondern dann weiß der Herz um mein Herz, das vielleicht zittert, und dann kommt der tiefe innere Friede und er öffnet den Himmel, wie bei Stephanus, und du siehst plötzlich in den Thronsaal Gottes hinein. Welch eine gewaltige Sicht der Dinge. Stephanus aber erfüllt, ich sag's nochmal, vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus Christus zur Rechten Gottes stehend. Das ist unser Ausblick im Sinne von das Schönste kommt noch. Und darauf freuen wir uns. Und wenn ihr heute nach Hause geht, dass ihr wirklich sagen könnt, es ist so. Ja, ich glaube das. Und das gibt mir Hoffnung. Ob ich jetzt jünger bin, ob ich älter bin, ob ich an meine Kinder denke, was kommt auf sie zu, wenn sie den Weg mit dem Herrn gehen, ist das unsere Zukunft. Das Schönste kommt wahrlich noch. Und hier die Gläubigen im Thronsaal Gottes, wie sie den Herrn loben, ihm danken für all das. Und dann fällt alles Leiden, alle Nöte, alle Tränen fallen dann von uns ab. Und wir werden nur noch ihn sehen. Das wird so sein. Jetzt möchte ich euch noch eine kurze Einblendung machen. Und zwar, im Alten Bund gab es mal eine ähnliche Geschichte, wo die Herrlichkeit Gottes auch die Menschen überwältigt hat. Es gibt eine Geschichte, wo das klar beschrieben wird. Und dann gehen wir wieder ins Neue Testament rein und ziehen weitere Schlussfolgerungen. Im Alten Testament, im ersten Königsbuch, da hat der König Salomo den Tempel eingeweiht. Und das ist ganz eigenartig. Dort, als er den Tempel einweiht, im 1. Könige 8, Vers 10 und 11, heißt es dann, da aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, also aus dem Innersten des Tempels, erfüllte die Wolke, die Herrlichkeitswolke müssten wir ergänzen, das Haus, den Tempel des Herrn, dass die Priester nicht mehr stehen konnten und des Amtes pflegen konnten vor der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Das war einer der ganz wenigen Momente im Alten Bund, wo sich die Herrlichkeit Gottes, die Shekinah ist das, die wird öfters beschrieben, aber nicht in dieser Deutlichkeit, dass die Shekinah Gottes, die Herrlichkeit Gottes, sich im Tempel niedergelassen hat und die Priester bei der Einweihung des Tempels dienstunfähig geworden sind. Die konnten gar nicht mehr. Die sind sprachlos geworden. Und die konnten keine irgendwelche Handlungen mehr ausführen, 1. Könige 8. Sie waren zum Dienst unfähig geworden, nicht weil sie körperliche Leiden hatten, sondern weil die Herrlichkeit Gottes sie total überwältigt hat und sie konnten gar nichts mehr machen. Sie waren so erfüllt, weil die Heiligkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes, hat sie so umgeben und es war ein einmaliges Ereignis. Also ich sage, die Priester, die das erlebt haben, die haben dem Stück Himmel auf Erden erlebt. Und es war die Bestätigung Gottes, dass er diesen Tempel von Salomo annimmt. Das war die große Frage. Jetzt habe ich das Haus gebaut, ja, akzeptiert das Gott? Gibt er uns eine Berechtigung? Gibt uns ein Zeichen, dass das sein Haus ist und dass er es annimmt? Salomo sagt ganz klar bei der Einweihung, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Also ich baue dir hier ein Haus, aber ich bin mir vollkommen bewusst. So, ich sage es in Anführungszeichen, ich kann dich da nicht drin festhalten. Du bist weit über allem, du bist der Herr des Universums und so weiter. Und jetzt hat Gott einen Weg gefunden, um dem Salomo und dem ganzen Volk zu zeigen, ja, das ist meine irdische Repräsentanz. Der eigentliche Tempel ist im Himmel. Aber jetzt hat Salomo das quasi nachgebaut nach göttlichen Plänen. Und Gott sagt, ja, ich nehme es an und deshalb schickt er die Herrlichkeit. Das ist der Gedanke dahinter. Und die Priester sind dann total erfüllt. Und es muss ein einmaliges Erlebnis gewesen sein und so überwältigend, dass die, wie gesagt, dienstunfähig geworden sind. Und jetzt können wir die Schlussfolgerung daraus ziehen. Wenn wir schon in dieser Welt einen Abglanz der Herrlichkeit Gottes im Tempel sehen, um wie viel mehr muss es dann schöner sein in der ewigen Welt? Das war ja nur irdisch. Aber stell dir mal vor, wir kommen in den Himmel, in die himmlischen Regionen. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit von Jesus und die überstrahlt alles. Da hast du keine Fragen mehr. Da fängst du auch nicht an zu jammern, du hast gar keinen Platz zum Jammern. Geht gar nicht. Da bist du nur noch erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Muss ich das mal vorstellen. Also bist du so in Stunden, ich nehme es mal melancholischen Stunden, die gibt es ja hier und da mal, ja. Ich bin dem lieben Herrn dankbar, dem lieben Gott dankbar, dass ich noch nie eine Depression hatte, aber ich weiß von Menschen, die das haben oder hatten. Und es sind dann schwere Zeiten und ich denke jetzt, wir kennen aber alle so Anflüge, ich nenne es mal depressive Verstimmung, ja, gibt es ja. Also ich denke, das hat jeder von uns erlebt, wo eben so die Welt zusammenbricht und man hat jetzt nicht mal die Kraft, die Welt aufzubauen. Und wenn ich mich dann daran erinnere, oh, das wartet auf mich. Geht es mir gerade wieder ein bisschen besser. Das ist doch so schön. Und da liest man wieder so einen Abschnitt, die Herrlichkeit des Herrn. Und man singt Psalmen, die Herrlichkeit des Herrn. Da gibt es ja so wunderschöne Lieder. Also, wenn das schon damals so war, wie wird es erst sein in der Ewigkeit? Das muss wirklich erfüllend gewesen sein dort im Tempel. Und jetzt machen wir einen kleinen Ausflug an den Rest, was noch übrig ist vom Tempel damals. Ich war schon ja, x-mal dort und jedes Mal, wenn wir in Jerusalem sind, bin ich meistens gerne am Abend dorthin gegangen, weil da sind keine Touristen mehr dort. Du kannst 24 Stunden am Tag kannst du an die Klagemauer gehen, sogenannte Klagemauer, dort beten. Und dort sind ja, ach ich sage, Millionen von Gebeten schon gesprochen worden, die kann man gar nicht zählen. Und ist interessant, es gibt dann einen Abschnitt, und das möchte ich euch hier kurz einblenden. Ist nämlich interessant, dass sie, das haben sie dort aufgeschrieben, links kann man es jetzt nicht so lesen, aber das ist der ganze Abschnitt und das Wichtigste rausgruppiert. Ich sage nur der oberste Satz, the divine presence never moves from the western wall. Das heißt, die göttliche Gegenwart vom Tempel, es war die Stützmauer vom Tempel, der Tempel ist ja zerstört worden, 70 nach Christus. Aber diese Stützmauer, das Einzige, was übrig geblieben ist, ist ja gewaltig, also müsst ihr mal davor stehen. Und in dieser Stützmauer, da schreiben sie hin, dort ist die Gegenwart Gottes nie weggegangen. Das ist eine Anknüpfung an den 1. Könige 8 Stelle. Dass irgendwo immer noch, auch wenn es nur ein Rest war, klein, die Gegenwart Gottes dort ist. Und deshalb, weil das der einzige Punkt ist, wo überhaupt noch vom Tempel übrig geblieben ist, der Zeit Jesu. Deshalb gehen die Juden dann in die Klagemauer, weil sie sagen, dort ist die Gegenwart Gottes. Gott gibt diesen Platz nie auf. Und da gibt es unten durch ein Tunnelsystem, lohnt sich da durchzugehen, weil da wird euch eine Stelle gezeigt. Das haben sie ausgemessen. Wenn er da steht, da wisst ihr, das ist die kürzeste Distanz zum Allerheiligsten. Kann man genau lokalisieren, das Allerheiligste. Also kann man auf einen Zentimeter genau lokalisieren, bis heute, wo das Allerheiligste im Tempel war. Und von diesem Punkt aus ist es die nächste Distanz. Und da haben sie eine kleine Synagoge eingerichtet. Da seht ihr, es war eine Synagoge für Frauen, und da ist ein Gebetsplatz, und dort siehst du, wie dann ganz junge Frauen beten. Das ist ganz, ganz spannend, weil das denen so wichtig ist. Wir wollen unserem Schöpfer, unserem Herrn jetzt ganz nahe sein. Also wird dann hier noch erklärt, könnt ihr euch selber lesen, wie David diesen Platz erwählt hat und wie auch die Weisen, das steht ganz unten, sagen, dass eben die göttliche Präsenz nie von diesem Platz gewichen ist. Und jetzt gehen wir wieder zurück, es war ein Ausflug ins Alte Testament, auch dort die Gegenwart Gottes, auch dort öffnet sich der Himmel. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu Stephanus, ein letztes Mal, da gehen wir weiter. Dort bei Stephanus heißt es dann, sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und als er das hatte, gesagt hatte, entschlief er. Und jetzt gibt es ein paar Schlaue, Pfarrer, Theologen, wie auch immer, und die sagen, ja, da steht entschlafen. Also, wenn du gestorben bist, gehst du in einen Totenschlaf. Ich war ja 10 Jahre lang Pfarrer in der Landeskirche, ich habe die Liturgien heute noch, und das ist genau so. In der Liturgie steht drin, dass der Herr gnädig sein möchte und unseren Bruder, unsere Schwester auferwecken möge am jüngsten Tag. Also das heißt, jetzt übergeben wir den und es geht drin in den Totenschlaf. Und das ist falsch. Das ist absolut falsch. Denn das würde allem anderen, was ich bisher gesagt habe, widersprechen. Und ist mir ganz wichtig, das ist keine Hoffnung, wenn ich hier abtrete von dieser Welt. Und der Herr würde sagen, so Manfred, jetzt leg dich mal schlafen, nach 2000 Jahren, ja, wenn ich dich nicht vergesse, wecke ich dich dann auch noch auf. Ja? Das wäre, Leute, das ist keine Hoffnung. Das ist eine todtraurige Geschichte. Das ist altes griechisches Denken, so dachten die Philosophen in der Antike, griechische Philosophen, Totenschlaf. Das muss man hier anders verstehen. Das ist ein Terminus technicus, das heißt, das ist ein Fachbegriff für diejenigen, die den Übergang vom Leben aus dieser Welt hinein ins Leben der unsichtbaren Welt, das heißt ins Paradies, geschafft haben. Das große Ziel hinter dem Tod, der Tod ist die Durchgangsstation, ist wie ein Tor, wo er hindurchgeht. Und dann betretet er einen neuen Raum und das ist das Paradies für die Gläubigen. Für die Nichtgläubigen, aber das rede ich weniger, weil das ist mit wenigen Sätzen beschrieben. Richtig spannend wird es für die Gläubigen. Versteht ihr, es genau umgekehrt, wie der Volksglaube ist. Für diejenigen, die nicht glauben, die bleiben im Scheol, die bleiben im Totenreich und warten auf das jüngste Gericht. Sind allerdings auch bei Bewusstsein. Jeder weiß, wo er ist nach dem Tod. Da schläft dann gar niemand. Und wenn es dann, ich habe das erst letzte wieder erlebt, dass Leute sagen, ja, die Asche, jetzt müssen wir die verstreuen und so weiter, denke ich immer, das nützt gar nichts, Leute. Der Herr weiß, wo die Seele ist. Und im Totenreich kannst du nicht rausfliehen, da kommst du gar nicht raus. Denn nur der Herr Jesus Christus hat die Schlüssel dazu. Der kann aufschließen und zuschließen. Und es ist zu bis zum jüngsten Gericht, bis zur großen Endabrechnung. Ich persönlich sage, die große Endabrechnung ist das sicherste auf der Welt. Wenn es das nicht geben würde, würde ich an der Gerechtigkeit in dieser Welt verzweifeln. Es muss mal eine letzte Gerechtigkeit geben. Unbedingt. Also das letzte Gericht ist das Beste, was es gibt. Warum? Weil dann spricht der Herr gerecht. Oder dann sagt er das letzte Urteil. Und er ist absolut gerecht. Der ist unbestechlich. Und das muss sein. Für die Gläubigen ist die Zukunft anders. Da gehen wir ins Paradies. Aber da ist ganz zum Schluss noch ein Gedanke dazu. Also, wie irrsinnig wäre es. Jetzt hat Stephanus den Himmel gesehen, den geöffneten Himmel. Jesus Christus zur Rechten Gottes, er sieht den Vater. Im Heiligen Geist erlebt er das, die ganze Fülle der Göttlichkeit. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, jetzt würde er das sehen, eine Stunde vor seinem Tod, und dann kommen ein paar Schlaue und sagen, ja, er ist entschlafen. Jetzt fällt er in einen 2000-jährigen Todesschlaf. Leute, das macht keinen Sinn in biblischer Logik. Also Gott zeigt dir doch nicht den Himmel und sagt so, mach mal Vorhang zu und jetzt bist du 2000 Jahre ruhig und bist ohne Hoffnung, einfach so im Totenreich. Leute, unser Gott ist anders. Wen er erlöst hat, mit dem will er Gemeinschaft haben in der Ewigkeit. Deshalb nicht 2000 Jahre Todesschlaf, sondern sehr lebendig. Du kommst an ihn, an einen wunderbaren, schönen Ort. Und das ist unsere Hoffnung. Darauf warten wir. Und da möchten wir hinkommen. Ich fasse hier, das ist eine erste Zusammenfassung, da kommt noch ein Schritt. Wir haben jetzt drei Gesichtspunkte miteinander bedacht. Das eine war Stephanus, sieh den Thronsaal Gottes. Das zweite ist jetzt gewesen, die Entschlafenen kommen sofort ins Paradies. Das heißt nicht 2000 Jahre Todesschlaf, sondern denkt an den reichen Mann, armer Lazarus, jeder weiß, wo er ist. Und wir haben noch kurz hingeschaut auf die Einweihung des Tempels, wo auch dreimal von der Herrlichkeit die Rede ist. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt wird es richtig brisant. Und zwar, die große Frage ist ja, wie geht es jetzt hier in dieser Welt weiter? Wir leben in absolut dramatischen Zeiten. Ich kann das jetzt heute Morgen nicht alles ausführen. Da müsste ich was ganz anderes drüber bringen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass wir jetzt, das könnte ich euch durch verschiedene Punkte aufzeigen, jetzt erleben, wie das erste Siegel in der Offenbarung aufgebrochen wird. Also wir sind jetzt, gehen jetzt in rasante, beschleunigende, endzeitliche Zeiten hinein. Das einfach mal so als kurzes Wort zur Lage der Nation. Und wir müssen aufhören zu träumen, weil die Zeiten werden anders. Und da kommt so einiges auf uns zu. Kann man wunderbar aufzeigen, dort gibt ganz viel Logik drin. Und jetzt ist der Punkt, wir warten ja auf die Entrückung. Also das ist unsere Hoffnung, dass wir durch den großen Schlamassel nicht durch müssen, der jetzt eingeläutet worden ist. Jetzt ist das noch relativ harmlos gegenüber dem, was noch kommen wird. Das ist nur so, ich sage mal, die Ouvertüre, ja? So die Vorspeise. Die heftigen Sachen kommen erst noch. Und irgendwann, da dazwischen, wird die Entrückung sein. Und Jesus wird sagen, also da muss meine Gemeinde nicht durch. Die hole ich mir vorher. Und zwar weltweit. Und dann wird etwas passieren. Und zwar, dass es eine große Trennung gibt auf dieser Welt. Da gibt es eine Entrückung, im Englischen das Rapture. In 1. Thessalonicher 4 wird das beschrieben, unter anderem, es gibt noch andere Stellen. Da wird die Gemeinde Jesu plötzlich hinweggenommen von dieser Welt. Das steht im Griechischen in Atomos, in einem Bruchteil einer Atomsekunde. Das geht zack und weg. Kann die Welt gar nicht erfassen, weil es sind göttliche Dimensionen. In dem Augenblick, wo wir entrückt werden, gehen wir ja in andere Dimensionen. Das heißt, da gibt es ganz andere Zeitverhältnisse. Den Zeitbegriff wie bei uns gibt es ja dann gar nicht mehr. Deshalb in Atomos immer im Augenblick einer Sekunde. Wir sind weg. Darauf freue ich mich. Also ich habe dem Herrn gesagt, wenn ich das noch erleben könnte, weißt du, dann müsste ich nicht sterben. Das wäre so schön. Also ich beneide euch ein bisschen, weil so eure Generation, so für meines Verständnis, denke ich, ihr könntet das erleben. Also das dauert nicht mal so lange, wie es schon gedauert hat, das ist ja wohl klar. Und wenn sich die Dinge jetzt anfangen zu beschleunigen, dann geht das mit Riesenschritten auf die Entrückung zu. Also die junge Generation unter uns, ihr werdet privilegiert, weil ihr müsstet nicht sterben. Ihr würdet in Atomos, in einem Augenblick, weggenommen von der Welt und werdet in der Ewigkeit. Und die anderen, die verstorben sind, sagen wir jetzt wir, ältere Generation und diejenigen, die schon vorausgegangen sind, da macht Jesus aber nur das Paradies, Das andere Bereich des Totenreiches ist nicht nur das Paradies. Dort, wo seine Gemeinde ist, auch auf. Und diese zwei Gruppen, das ist die Grundannahme, das ist die, die Grundvoraussetzung, die dann lebende Generation, die bis dahin im Paradies weilenden, werden miteinander in einem Augenblick entrückt zum Herrn. Gleichzeitig. Absolut gleichzeitig. Es gibt keine Bevorteilung, keine Benachteiligung. Miteinander dem Herrn entgegen. Und das hier, das habt ihr dann auch beim Handout, ist ganz wichtig, weil dann sind wirklich die harten Gerichte auf der Welt. Und da ist es von meiner Theologie her, sagt es meine theologische Sicht, da schickt Jesus seine Gemeinde nicht hindurch. Also stell dir mal vor, ein junger Mann, Freundin, die liebt drüber alles. Ein Lächeln und sie lächelt zurück. Sie lächelt und er lächelt zurück und er kann es fast nicht mehr aushalten, bis niemand mehr da ist und er einen Kuss geben darf. Und die Spannung steigt, ja? Und total verliebt. Wunderbar. Jetzt stell dir mal vor, er würde aber dann sagen, boah, aber bevor wir heiraten, gehen wir noch vor den Richter. Ich möchte wissen, was du alles verbrochen hast. Da würde die Frau sagen, hallo, du, da oben, ja, such dir eine andere. Und so ist es mit der Gemeinde Jesu. Also wenn die, der Herr seine Gemeinde Jesu durchs Gericht schicken würde, dann würde doch jeder sagen, naja, also liebt er sie jetzt oder schickt er sie jetzt ins Gericht? Er liebt sie so sehr, dass er sie vor den Gerichten entrückt. Aus Liebe. Weil er hat auch Sehnsucht, mit der Gemeinde Jesu zusammen zu sein. Das erwartet uns doch. Und deshalb, auf dieser Welt, finden dann die Tage des Gerichts statt. Also da gibt es Zornschalengerichte. Könnt ihr nachlesen in der Offenbarung. Da gibt es Posaunengerichte. Da bin ich davon überzeugt, dass die Gemeinde Jesu weg ist. Denn Jesus schickt doch nicht zuerst seine Gemeinde durchs Gericht und sagt, oh, jetzt könnten wir mal heiraten, ja? Jetzt vereinigen wir uns. Nee, also der Herr hat seine Gemeinde erlöst am Kreuz auf Golgatha. Deshalb muss sie doch nicht mehr durchs Gericht auf dieser Welt. Also, wir werden das nicht miterleben, schlicht und einfach. Vorher ist die Entrückung. Und was heißt das für uns konkret? Dass auf dieser Welt dann die große Trübsalzeit ist und wir sind im Himmel. Das erwartet uns. Merkt ihr was? Für einen Gläubigen wird das richtig spannend nach dem Tod. Da gibt es Leute, die sagen, boah, immer Gott loben, zu danken. Also wir haben vorhin schon ein schönes Lied gesungen, 10.000 Jahre reichen nicht. Ist eine meiner Lieblingslieder. Weil ich denke, das ist noch so menschlich ausgedrückt, 10.000 Jahre reichen nicht in der Ewigkeit, um ihn zu loben und zu danken. Tja, wir werden noch ganz andere Dinge erleben in der Ewigkeit. Wenn die Entrückung stattfindet, dann geht's direkt in den Hochzeitssaal mit Jesus. Und da wird ein großes Fest gefeiert. Und da sind nur seine Gläubigen dabei, weltweit, über 2 Jahrtausende. Da steht dann nicht, ah, du kommst rein, weil du bei der FEG Landquart warst, sondern nein, du kommst rein, weil du erlöst bist. Und es gilt für alle Denominationen auf dieser Welt. Nur Erlöste haben Zutritt und der Herr kennt die Seinen. Und die kommen rein und die werden das große Abendmahl feiern, Offenbarung, und das große Hochzeitsmahl, das wird ein Fest werden. Da werdet ihr dann vielleicht sagen, Manfred, es war ein bisschen schwach, was du da am 13. Juni uns gesagt hast. Das hättest du noch viel schöner schildern müssen. Kann ich nicht. Mir fehlen die Worte. Versteht ihr? Da müsste ich die Sprache der Ewigkeit reden. Und die kenne ich nicht. Also ich nehme an, wir werden Hebräisch reden, weil das ist die Ursprache. So hat sich Gott geoffenbart. Aber menschlich gesehen, das wird so wunderbar sein, gewaltig. Und dann feiern wir in den ewigen Regionen mit Jesus Christus das große Hochzeitsfest. Und parallel findet auf dieser Welt die größte Dramatik statt Und jetzt kommt ein Punkt. Bei den Zornschalengerichten im Kapitel 16 gibt es zwei Verse, Vers 9 und 11. Ist gut, sich das mal so zu, ich meine, auch vielleicht anzustreichen. In Offenbarung 16, Vers 9 und 11, dort heißt es zweimal, und das Erschreckende, das ist bei der vierten und bei der fünften Schale des Zornes, heißt es immer, also passieren schreckliche Dinge, und sie taten nicht Buße. Das heißt, die Menschen sind so verhärtet in der Endzeit, dass sie nicht mehr umkehren. Sie taten nicht Buße. Obwohl alles so zusammenfällt, dass sie eigentlich zum Herrn schreien müssten. Sagen, Herr, erlöse uns. Nein, passiert nicht. Also, auf dieser Welt größtes maximales Chaos und in der ewigen Welt größte maximale Schönheit. Das ist das Riesenspannungsfeld. Da geht die Welt zu Ende und da oben beginnt die neue Welt. In der unsichtbaren Welt. Und da bist du und ich hoffentlich dabei. Das nimmt man dann das große Hochzeitsmahl, das große Abendmahl, steht alles in Offenbarung 19. In den Versen 7 bis 9 wird das wunderbar geschildert und ist dort auch von der Braut die Rede. Es wird ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand. Die köstliche Leinwand ist aber die Gerechtigkeit der Heiligen. Ich hatte letzte Woche eine Trauung. Und wir Männer haben es ja relativ einfach. Weißes Hemd, nette Krawatte und so. Ja, schwarze Hose und so. Sind relativ gut, schnell eingekleidet. Aber habt ihr dann mal eine Frau erlebt von der Hochzeit? Oh. Der Kleiderkasten ist voll. Aber was soll ich jetzt anziehen? Wie wird's Wetter? Und ja, was ja? Und dann beginnt das große Rätselraten. Und dann sehen sie sich doch nach einem Mann, der sagt, schaust fantastisch drin aus. Dann ist sie die glücklichste Frau in der Hochzeit. Das ist doch so. Und also ihr könnt euren Frauen nichts Besseres machen, als dann ein Kompliment zu schenken. Ja. So unter uns Männern gesagt. Frauen haben das jetzt nicht gehört. Also Hochzeit. Und ihr müsst euch vorstellen, es heißt hier in der Offenbarung, reine, schöne Leinwand, köstliche Leinwand. Die ist weiß wie Schnee, alle in weißen Gewändern und die sind maßgeschneidert, passt zu jedem Einzelnen, maßgeschneidert und vielleicht noch gekrönt und ja, es wird fantastisch sein, wirklich hochzeitlich und wir sind alle dann dabei und dann feiert Jesus mit uns das Hochzeitsmahl, jeder von uns dabei. Also, hier auf dieser Erde maximale Trübsalzeit. Und Jesus sagt dann in Matthäus 24 auch, wenn diese Tage nicht verkürzt werden, würde keiner mehr durchhalten. Es geht hier auch noch speziell um die Juden, wo er das sagt, ein Thema für sich. Der Antichrist setzt sich in den Tempel. Tempel wird gebaut werden. Das werden wir vielleicht erleben. Ja, die sind da ganz gewaltig dran. Und ich habe euch hier was mitgebracht. Ich habe es euch hier abgebildet. Oh, bin ich so schnell eins vorwärts gegangen. Das hier. Die unglaubliche Sehnsucht im Volk Israel nach dem Bau des dritten Tempels. Und es gibt ein sogenanntes Tempelinstitut, Museum in Jerusalem. Waren wir schon zweimal drin. Kannst auch ein drittes Mal reingehen. Du findest es immer wieder was. Und da wird alles vorbereitet für den dritten Tempel. Also wenn ihr jemals darunter kommen solltet, schaut euch das an oder sonst Bilder. Da habe ich was mitgebracht. Könnt ihr nachher gerne mal in die Hand nehmen. Das bringt diese Sehnsucht zum Ausdruck. Das ist ein Tempelcoin. Die machen das heute schon. Tempelmünzen. Und diese Tempelcoin, da ist der neue dritte Tempel drauf abgebildet. Es kommt direkt aus Jerusalem, von diesem Tempelinstitut. Nur um zu zeigen, wie groß die Sehnsucht ist danach. Sie bilden da Politiker drauf ab und so weiter, will ich da gar nicht drauf eingehen. Siebenarmige Leuchter, wo wieder gebaut wird. Und dann steht hinten eindeutig in mehreren Sprachen Tempelcoin und sie bilden dann die Friedenstaube ab. Es ist der menschliche, der falsche Friede, der dann sein wird. Der antichristliche Friede. Und währenddem ist das Hochzeitsmahl im Himmel. Das zu sehen. Also, unsere Aussicht ist gewaltig. Wir biegen ein in die Schlussrunde. Und seine Füße werden zu der Zeit auf dem Ölberg stehen, der für Jerusalem liegt. Alle Heiligen werden mit dir kommen. Und der Ölberg wird sich in zwei spalten. Da steht Kol Kedushim, das sind alle Heiligen. Ich muss dazu noch was sagen. In Latein, also in hebräischen Übersetzungen auf Deutsch, es gibt alte hebräische Bibeln mit deutscher Übersetzung. Die wird sogar in der Schweiz verlegt worden. Und dort haben sie an der Stelle ein Problem, weil da steht alle Heiligen. Und dann übersetzen sie alle Engel. Aber für Engel gibt es einen anderen Ausdruck. Das sind die Boten Gottes. Und die alle Heiligen, das ist die Gemeinde Jesu. Die kommt mit und nach dem Hochzeitsmahl mit Jesus auf diese Erde zurück und nimmt die Erde in Besitz. Also ihr merkt, wir sind noch gar nicht durch alles. Das wird so spannend, wenn jemand sagt, es wird langweilig, sage ich, du, das wird so spannend, du kommst gar nicht mehr hinten nach. Das geht zack auf zack. Also jedes Hochzeitsfest ist dann ja mal zu Ende, ist eine orientalische Hochzeit, die dauert noch nicht lange. Ich denke, es gibt mindestens 3,5 Jahre das Hochzeitsfest, Minimum. Vielleicht geht es auch 7 Jahre. Also das ist ein großartiges Fest. Und da wollen wir dabei sein. Und dann kommt Jesus mit seiner Gemeinde, mit allen Heiligen auf diese Welt zurück. Tja, und dann geht es immer noch weiter. Wie gesagt, schon im Alten Bund, in Sacharja 14 steht das von allen Heiligen, im Offenbarung 19 ist es noch deutlicher, da ist auch von den Heiligen die Rede, seine ganze Gemeinde. Und das jetzt so der Abschluss. Also, nach dem Hochzeitsmahl kommt dann die Wiederkunft des Messias auf dieser Erde. Dann kommt das tausendjährige Reich, das Millennium. Und es ist die Frage, wie schaut das Leben dort aus? Da gibt es ganz viele Bibelstellen dazu, vor allem im Alten Testament. Die Frage ist auch, was machen wir als Gläubige im tausendjährigen Reich? Wir haben nämlich Aufgaben. Und dann ist die Frage am Ende des tausendjährigen Reiches, ist das große Weltgericht. Und was machen wir dann als Gemeinde Jesu? Sind wir da dabei und in welcher Form sind wir da dabei? Das müssen wir klären. Also, das ist jetzt nur so als Randbemerkung, müsst ihr euch nicht merken. Ich warte jetzt einfach auf den nächsten Anruf von eurem Pastor Manfred, Fortsetzung. Und dann überlegen wir uns genau diese Punkte. Also dann geht es dann ins tausendjährige Reich und dann geht es dann ins Weltgericht. Und wisst ihr, so spannend ist das für einen gläubigen Menschen. Also, ich kann nur sagen, du musst dich gar nicht auf dieser Welt festhalten, auch wenn wir es menschlich tun, habe ich euch ja gesagt. Und die Freude, was danach kommt, ist noch viel größer, weil es wird unglaublich sein, was wir da erleben. Und uns wird kein Moment langweilig. Wir werden eine Zeit erleben, schöner könnte sie nicht sein. Gott, ich möchte gern abschließen mit Gebet, möchte mich auch bedanken für eure Geduld. Ich habe da hinten fast nie auf die Uhr geschaut, aber ihr habt durchgehalten und danke euch vielmals bei diesem warmen Wetter. Und ich hoffe, ihr seid auch erfüllt und könnt was mitnehmen und Hoffnung schöpfen für eure Zukunft. Danke vielmals. Ich möchte gern schließen mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken. Für deine Erlösung, für das, was du uns bereitet hast und die Zukunftsperspektiven, die du uns schenkst, Herr, die sind so einmalig, wir haben keine Worte dafür. Wir können nur Danke sagen, Herr, und das wollen wir immer wieder, auch unter der Woche. Danke, Herr, dass du uns erlöst hast und vor allem, dass du uns diese Zukunft schenken möchtest, jedem Einzelnen von uns. Und gerade diejenigen, die jetzt vielleicht traurig sind oder niedergeschlagen sind, richte heute Morgen auf, dass sie mit neuer Hoffnung in die nächste Zeit hineingehen, wissend darum, du öffnest den Himmel und du bereitest uns die Wohnungen. Danke vielmals, Herr. Amen. Darf ich dir die Staffelrette weitergeben, Min?